Und das Gleiche sehen wir bei Harvey auch. Es gibt da sicherlich mittlerweile einige Kanzleien, wo dann die Junior Associates, also die, die sozusagen unten anfangen, sagen, wenn ihr nicht Harvey benutzt oder wenn ihr keine AI benutzt, dann will ich lieber nicht hier arbeiten. Also es ist für die Firmen schon was, wo sie sich differenzieren können.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Stell dir mal vor, du arbeitest an einem Algorithmus bei YouTube und plötzlich bekommst du für diesen Algorithmus einen Emmy. Genau das ist unserem Gast passiert, heute im OMR Silicon Valley Update, Ben Liebald. Ben hat früh bei Google angefangen, hat sein eigenes Startup dann später an Stripe verkauft, war bei Figma mit an Bord, als ein 20 Milliarden Dollar Exit an Adobe leider geplatzt ist, hat heute echt einen unfassbar geilen Job bei Harvey AI. Als VP of Engineering baut er da im Prinzip die Zukunft der Anwaltsbranche ganz neu. Ein Gespräch über Timing, Neugier, Karriere hier in der Tech-Welt und warum man auch mit 20 Marathons in den Beinen, auch im Valley, noch richtig gut mithalten kann. Auf geht's.
Moin Ben.
Na?
Grüß dich. Du hast ja mal bei YouTube an den Empfehlungen gearbeitet, ja. Ganz früh, hast da sogar ein Emmy für bekommen. War das damals schon AI oder wie war das?
Würde ich schon AI nennen, ja. War ein bisschen anders als heutzutage, also nicht generative, aber es waren Recommender Systems, an denen wir gearbeitet haben und das würde ich schon auch als AI bezeichnen.
Okay. Also warst du der Zeit weit voraus. Aber lass mal vorne anfangen. Du bist ja in Köln aufgewachsen und dann in Bremen studiert, ja. In der Hansestadt. Wann war für dich klar oder was hast du überhaupt studiert und wann war dich dann für dich klar, dass du eigentlich in den USA leben willst?
Ja, also ja, hast recht. Ich bin in Köln aufgewachsen, kölsche Jung. Habe da im Prinzip meine ganze Jugend verbracht. Hatte irgendwie nie so die Idee, ich muss hier möglichst schnell raus oder irgendwie ganz was anderes machen oder ganz weit weg. Aber bin dann eigentlich durch Zufall nach Bremen gekommen und da an einer kleinen Uni gelandet, die hieß damals International University Bremen. Wurde dann mehrmals umbenannt, mittlerweile heißt die Constructor University. Mhm. Und das war eine sehr, sehr prägende Erfahrung für mich. Das war eine richtig kleine Uni. Wir waren, glaube ich, insgesamt nur 120 Leute oder so im ersten Jahrgang, also über alle Studiengänge verteilt. Mhm. Ich hatte sowohl Studiengänge in den Naturwissenschaften als auch in den Humanities, also Geisteswissenschaften. Und von daher kannte man eigentlich jeden und man lebte auf dem Campus, war so eine ganz prägende Erfahrung für mich. Und das war alles auf Englisch, mit Leuten, die aus der ganzen Welt herkamen, deswegen der Name International University. Und da hat sich für mich das irgendwie so, hat sich mein Horizont erweitert, könnte man sagen, ne? Also alle anderen, die da waren, waren auf irgendwelchen internationalen Schulen, sind schon viel in der Welt rumgekommen. Als es dann darum ging, was macht man als nächstes, war für die meisten auch irgendwie klar, man will entweder im Ausland arbeiten oder Grad School machen in den USA oder in Großbritannien, also United Kingdom. Mhm. Und von daher habe ich mir dann da auch dann zum ersten Mal die Frage gestellt, was will ich eigentlich als nächstes Mal machen und will ich in Deutschland bleiben, will ich woanders hingehen und habe mich dann da zum ersten Mal entschieden, in die USA zu gehen. Bin dann nach Illinois zur Grad School gegangen, um da weiter zu studieren.
Aber ganz kurz, also ja. Warst du schon als Kind dann so der Nerd im Keller, der programmiert hat? Oder war für dich klar, Computer Science ist auf jeden Fall mein Ding oder wie hast du dich da entwickelt?
Nee, eigentlich war ich als Kind eher jemand, der hat mich für vieles interessiert. Ich war generell jemand, würde ich sagen, der sehr neugierig war und wissensbegierig oder sich für vieles interessiert hat. Hab viele Sprachen gelernt, hab Deutsch, Englisch, Französisch, Latein hatte ich in der Schule auch, hab das Latinum gemacht. Aber hab dann irgendwann, ja, so 13, 14 war ich, habe ich auch das Programmieren für mich entdeckt. Das war damals noch, also ich kann mich jetzt mal so daten, das war so in den 90ern. und das war noch so richtig alte Macs, also vor Mac OS X noch, Mac OS System 7 hieß das, glaube ich. Ja. Und da habe ich Programmieren gelernt. Erst mit einer Basic-Variante.
So ein Ding steht hier hinter dir, für die das Video gerade gucken.
Ja. Richtig, genau, so sah das aus. Ja. Ein bisschen größer. Ich hatte vielleicht die nächste Version, der ist noch.
Ja, der ist von 87er,
ja. Ja, ja. Und unseren haben wir, glaube ich, 1991 oder 92 angeschafft. Und da habe ich das gelernt. Da kam dann noch, die Programmiersprache selber kam auf einer Diskette, ne, 3,5 Zoll Diskette und dann so ein Buch, was so dick war mit 500 Seiten Anleitung, ne, ja. was die Programmiersprache angeht. Ja, und da habe ich das irgendwie für mich entwickelt, für mich entdeckt, also Spiele geprogrammiert natürlich, ganz simple Sachen.
Ja.
Und fand das irgendwie ganz faszinierend und toll, dass man dem Computer halt Sachen beibringen kann, ne? Und
ja.
Den dazu bringen kann, verschiedene Anwendungen zu entwickeln.
Ja. Und ich meine, du hast ja gerade schon angesprochen, du bist dann in die USA mhm. und du wolltest hier eigentlich promovieren, ne?
Ja, also ursprünglich dachte ich, ich gehe da hin, werde da zum Doktor, genau, also mache ein PhD-Programm. Hatte mich bei vielen Unis beworben, im Endeffekt bin ich nach Illinois gegangen, das war eins der besten Programme oder ist immer noch eins der besten Programme für Computer Science. Hab dann aber nach 2 Jahren oder eigentlich schon relativ zügig festgestellt, das ist vielleicht doch nichts für mich. Also ich habe mich immer für den Hintergrund interessiert oder die Theorie an der Informatik interessiert. Aber wenn es darum ging, dann irgendwie selber Papers zu schreiben oder sich um Publikationen zu kümmern oder 30 verschiedene Publikationen zu lesen und dann zu schauen, okay, was können wir da noch irgendwie ergänzen, was es Neues zu erforschen gibt. Das hat mich persönlich nicht so inspiriert. Ich war dann doch eher jemand, der, glaube ich, so konkret Sachen bauen wollte und Anwendungen erstellen wollte oder in Teams arbeiten wollte, um irgendwie konkrete Benutzerprobleme zu lösen.
Ja.
Und das ist mir da, glaube ich, dann richtig klar geworden und habe dann dementsprechend nach 2 Jahren gesagt, okay, lassen wir das. Ich beende das hier mit einem Master.
Ja.
Ist auch ein guter Abschluss.
Ja.
Und bin danach wieder nach Europa gegangen und habe dann da angefangen, in der Industrie zu arbeiten.
Und dann hast du ja bei den großen Tech-Giganten erstmal gearbeitet.
Ja.
Hat dann, ich glaube, du warst da ganz early bei Google dann, ne?
Ja, also ich meine, das war so schon nach dem IPO, also 2006 oder so habe ich da angefangen, aber ich bin dann nach Zürich gegangen in das Büro und das war damals noch relativ klein. Also es war die Europazentrale oder die Entwicklerzentrale für Google damals in Europa. Und wir waren, glaube ich, so erst um die 100 Leute, als ich da angefangen habe, noch in einem kleinen angemieteten Büro. Und da kannte man dann auch jeden. Also das war so ein bisschen wie zurück an die Uni.
Ja.
Im Sinne von,
dass war das da schon dieses coole Büro mit der Gondel und so? Oder kam das dann später?
Das kam ein Jahr später.
Also
das war, glaube ich, 2007 oder so. Sind wir dann umgezogen in ein größeres Büro, was danach auch, ja, da gab es viele Schlagzeilen und es wurde viel darüber berichtet. Da gab es Gondeln. Das wurde also nach Schweizer sozusagen Stil eingerichtet,
ja.
Gondeln.
Ich habe damals gerade studiert und kann mich sehr, sehr, sehr stark daran erinnern, dass dann so bei Business Insider war dann so irgendwie die großen Artikel, Google macht das verrückteste Büro und so weiter. Das war, glaube ich, schon ein besonderer Moment da.
Mit Rutsche in die Kantine und Fireman Poles und so, an denen man runterrutschen konnte.
Ja.
Standen da Schilder dran, dass man das bitte ohne Laptops machen soll, weil es Verletzungsgefahr gibt und so. Also es war schon ein bisschen extrem.
Okay, und war das ein Entwicklungsstandort dann auch für Google damals schon?
Ja, das war hauptsächlich Softwareentwicklung. Mhm. Relativ wenig irgendwie andere Funktionen. Also natürlich auch ein bisschen Sales für Dach. Aber die meisten, allermeisten waren in der Softwareentwicklung oder Software Operational.
Ja. Ich meine, das war ja super early trotzdem für Google-Zeit, ne? Ich meine, damals gab es irgendwie gerade so Google Ads. Also ich meine, ich glaube, ich habe damals erst angefangen zu googeln, so 2005. Das war noch ein bisschen vorher, 2003 wahrscheinlich oder 2002. Aber trotzdem war das ja, du warst immer noch einer der ersten paar tausend Leute da irgendwie.
Ja.
Wie war damals so der Eindruck? War das schon so, dass man so dachte, okay, das wird einfach mal richtig, richtig groß und das ist was ganz Besonderes? Also wie hat sich das angefühlt, da zu arbeiten?
Ja, es fühlte sich für mich, also jemand, der so sozusagen aus der Uni kam und auch gar nicht so viel irgendwie Erfahrung in der Industrie hatte vorher nicht viel bei anderen Firmen irgendwie Praktika gemacht oder mich sonst groß umgeschaut. Und es war schon irgendwie eine sehr prägende und krasse Erfahrung. Also einfach, weil auf der einen Seite das Geschäft so stark gewachsen ist und man das Gefühl hatte, man ist irgendwie on top of the world, alles ist möglich.
Ja.
Auf der anderen Seite so viele neue Produkte entwickelt wurden. Also Gmail kam raus, die ganze Google App Suite kam raus, dann Android kam ein paar Jahre später raus, Chrome, also all die ganzen Sachen in den Jahren. Und was das eigentliche Betriebsklima anging, war es halt auch speziell, weil es einfach so viel Freiheiten gab, was man machen konnte. Also den Leuten wurde unheimlich viel vertraut. Und es gab die berühmte 20% Time damals, wo gesagt wurde, kannst 20% deiner Zeit
an irgendwas arbeiten.
Oder also ich meine, meistens, was wirklich konkret passiert ist, dass Leute bei anderen Teams mitgearbeitet haben. Aber es gab auch viele Leute, die gesagt haben, ich möchte hier eine neue Sache erstellen, entweder ein internes Tool oder vielleicht sogar ein neues Produkt, was Google irgendwie auf den Markt bringen kann. Und da war schon einfach unheimlich viel Innovation und viel Ownership im Sinne von, du kannst wenn du Ideen hast, kannst du die hier umsetzen und es geht nicht nur von oben nach unten.
Ja, ja. Und war der Kontakt dann zum Headquarter auch da, dass du ab und an mal hier in Kalifornien
dann
warst?
Ja, und das hat mich dann im Endeffekt dann auch wieder zurück in die USA gebracht. Also ich bin halt öfter aufs Berufsreise in Silicon Valley gekommen, habe hier mit Teams zusammengearbeitet, manchmal auch in New York, aber hauptsächlich halt in Mountain View, wo Google Headquarters hat.
Ja.
Und dann später auch in San Bruno, auch hier im Silicon Valley, wo YouTube dann war.
Ja.
Und dann habe ich mich Ende 2009, Anfang 2010 entschieden, okay, vielleicht hier gefällt es mir gut, vielleicht ziehe ich doch lieber hier hin.
Ja, und dann bist du in so einem Intercompany-Transfer wahrscheinlich hier rüber gekommen.
Genau, richtig, ja. Also ich und meine Lebensgefährtin, damalige Lebensgefährtin, jetzige Frau, sind dann zusammen hier hingezogen und wir haben beide bei Google gearbeitet und sind beide mit dem L1 oder L2-Visum, so Intercompany-Transfer, hier hingezogen.
Okay, okay. Und dann hast du bei YouTube angefangen und hast da ja irgendwie an der Homepage rumgebaut und haben das ja gerade schon einmal kurz geteasert. Ja. Ich meine, du hast ja sogar ein Emmy dafür bekommen. Irgendwie. Also erzähl die Geschichte nochmal, wie du da irgendwie auf die Bühne gegangen bist. War das ja eigentlich ein bisschen verrückt, dass irgend so ein nerdiger Entwickler, sag ich mal, da jetzt irgendwie auf die Bühne
also
kommt?
Ja, also ich fange mal vorne an. Also ich bin dann 2010 hingekommen und da war, was Homepage Recommendations anging, bei YouTube eigentlich noch ganz wenig los. Das war im Prinzip alles. YouTube war sowieso nur Webseite, ne? Also Mobile App gab es ersten Zügen, aber die wurde nicht wirklich großartig entwickelt. Und die meisten Leute, die YouTube benutzt haben, haben irgendwelche Links geklickt auf Facebook oder Reddit oder sonstigen Seiten und haben sich dann andere Videos angeschaut, die da auf der rechten Seite waren und dann sind sie wieder gegangen. Und ich denke, wo wir investiert haben, war dann, okay, wie macht man YouTube zur Destination? Wie bringt man Leute dazu, dass sie hier hinkommen, wenn sie Langeweile haben und sich einfach ein bisschen unterhalten lassen wollen? Und was können wir ihnen so anbieten und empfehlen aufgrund dessen, was sie hier vorher gemacht haben oder was wir sonst irgendwie so über sie wissen? Und dafür war ich zuständig oder mein Team zuständig. Und da haben wir dann halt die ersten Systeme entwickelt, die dazu in der Lage waren, das umzusetzen.
Ja.
Personalisierte Homepage, Recommendations und so weiter.
Gab es damals noch wahrscheinlich selten so Recommendation Engines so richtig, ne?
Ja, es gab ein, zwei. Also Amazon war natürlich eine der großen, die das sozusagen, die da ganz am Anfang schon mit am Start waren. Und dann Netflix haben das natürlich ursprünglich für ihren DVD-Katalog entwickelt und dann umgesetzt für ihr Streaming-Angebot.
Und wo ich da immer denke, bis heute kennt mich Netflix nicht. Also ich verstehe nicht, warum die Recommendations so schlecht sind. Weil ich habe auch das Gefühl, Netflix sammelt ja auch gar keine Datenpunkte über mich. Ne? Die sammeln nur das, was ich gucke. Mhm. Aber da wird ja nie mal nach dem Like oder nach dem Subscribe oder man kann ja auch nicht kommentieren und so weiter. Also ich habe das Gefühl, Netflix bis heute ist eine riesen vertane Chance, weil die mir eigentlich immer irgendeinen Mist vorschlagen, den ich nicht gucken will. Dazu schert man dann immer noch den Login mit seiner Frau und seinen Kindern, damit der irgendwie auch noch die Romanze irgendwie vorgeschlagen, wo ich das gar nicht gucken möchte. Da ist YouTube natürlich viel, viel besser, ne?
Ja, also ich meine, gut, ich werde mich nicht zur Netflix-Qualität äußern, aber ich würde sagen, das Problem, also für YouTube ist es ein sehr viel komplizierteres Problem im Sinne dadurch, dass es halt, sind erstmal also hunderte Millionen von Videos. Ich weiß nicht, was die aktuellen Statistiken sind, wie viele Stunden pro Video jede Minute hochgeladen werden, aber es ist halt unheimlich viel Material. Und das meiste davon ist ja nicht aus irgendeinem Katalog, was einem bekannt ist, sondern das sind Sachen, die du und ich hochladen. Ne?
Ja.
Und
apropos, kleiner Plug, diesen Podcast gibt es auch als Video bei YouTube, also gerne abonnieren da.
Schauen wir mal, ob das dann auch empfohlen wird für die richtigen Leute, ja. Und die Signale, die man bekommt, dadurch, dass die Videos kürzer sind und die Interactions mit allem halt eher weniger, man setzt sich ja normalerweise nicht hin und schaut jetzt mal 2 Stunden YouTube, wie man sich bei Netflix einen Film anschaut. Klar. Und dadurch ist das ganze Problem, würde ich sagen, um einiges komplizierter.
Ja.
Und damit habe ich mich jahrelang befasst und ich denke, wir haben da schön gute Systeme gebaut.
Okay, und erzähl nochmal die Emmy-Geschichte.
um auf den Emmy zurückzukommen.
Ja,
ja, also wir haben dann, glaube ich, da auch 1-2 Papers drüber geschrieben über die Jahre hinweg und die bei akademischen Konferenzen veröffentlicht. Und ich denke, darüber ist dann so das Emmy-Komitee auf uns irgendwie fündig geworden. Da gibt es mehrere, also Emmys funktionieren so, da gibt es mehrere Akademien, die sich damit beschäftigen. Es gibt ja verschiedene Emmys, Primetime, Sports, Daytime und eben auch Technology-Emmys. Und für Technology Emmy ist die National Academy of Television Arts and Sciences zuständig. Und die haben uns dann irgendwann mal angeschrieben und haben gesagt, wir stehen als Kandidaten für ein Emmy, werden sozusagen da sondiert oder es wird sich das angeschaut. Und ob wir ihnen weitere Informationen zuschicken könnten zu unserem System und was wir so gemacht hätten. Und dadurch, dass ich da halt federführend war, habe ich das dann übernommen. Bin dann da auch zu einem Meeting hingefahren, wo die ganzen Leute, die da in dieser Akademie drin sind, dann das entschieden haben.
Ach, das ist in L.A. oder wo?
Das war in New York, weil das ja das meiste davon ist Television. Das war bei CBS irgendwo in Manhattan. Ja, dann haben wir den bekommen. Ja. Und dann 6 Monate später durfte ich zur Preisverleihung. Das war dann in Las Vegas, im Bellagio, glaube ich. Und da haben wir den dann im Empfang genommen. Also es war für YouTube insgesamt, für Video Recommendations. Und wir haben den zusätzlich zu, also wir waren nicht die einzigen Empfänger, sondern ich glaube Netflix, TiVo, Amazon, glaube ich auch, haben den auch zur gleichen Zeit bekommen. Also dadurch, dass wir halt alle federführend darin waren, solche Systeme zu entwickeln.
Okay, und hast du den, gab es dann so eine Statue irgendwie dann?
Ja, da gab es echt einen Emmy, da gibt es dann auch Fotos von mir, wie ich den so trage, also sowohl bei YouTube als auch in Vegas bei der Afterparty, aber das ist dann...
Okay, Glückwunsch. und dann hast du da ein bisschen bei Google Zeit verbracht und irgendwann hat sich dann auch gejuckt, was Eigenes zu starten?
Ja, ich habe dann natürlich, ich war 5 Jahre insgesamt bei YouTube, habe diese Systeme entwickelt, habe dann da größere Teams geleitet, das hat alles Spaß gemacht, aber irgendwann dachte ich, ich möchte jetzt mal was in einem kleineren Rahmen machen und auch irgendwie das Gefühl haben, ich bin so ein bisschen näher an der Business-Seite dran und nicht nur, ich habe mich so, bei YouTube war ich so auf die Softwareentwicklung konzentriert, aber sonst relativ wenig und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt gehe ich mal und mache mal was ganz anderes. Der eigentliche Grund, warum ich in Silicon Valley gekommen bin, ist, dass ich Startups machen wollte und dass mich die Startup-Kultur fasziniert hat. Und da dachte ich, die beste Methode, das rauszufinden oder es umzusetzen, ist selber einen zu gründen.
Ja.
Und bin sozusagen dann ins kalte Wasser gesprungen.
Ja. Ich meine, du sagst das hier so sehr modest, aber da hat irgendwie Excel, First Round, Forerunner und so, das sind ja alles so die Top-VCs überhaupt hier auch mit.
Ja.
Wie ging das los? Also hast du dann dir irgendeinen Co-Founder gesucht und hast gesagt, komm, lass mal auf weißem Papier alle Ideen aufschreiben oder wie ging das los?
Mehr oder weniger, ja. Also ich habe jemanden gefunden, der hieß auch Ben, der war auch ex-Google oder war, glaube ich, zu der Zeit auch noch bei Google, aber hat auch geschaut, was so als nächstes für ihn dran ist. Und der hatte schon vorher mal eine Firma gegründet, also hatte da schon Erfahrung. Und ja, wir beiden haben uns zusammengetan, waren erstmal eine ganze Zeit so in der Ideation Phase, haben uns verschiedene Sachen überlegt, verschiedene Prototypen gebaut. Die meisten davon haben nicht so richtig gezündet. Und dann sind wir im Endeffekt auf die Idee gekommen, das Produkt zu entwickeln, was dann zu Rap geworden ist. So hieß die Firma und so hieß das Produkt. Und das war im Prinzip, könnte man sich vorstellen, wie AI für Customer Service und Marketing und alle anderen, die sonst im Vertrieb drin sind, hauptsächlich spezialisiert auf E-Commerce-Firmen. Also wenn du jetzt mit deinen Kunden reden willst, gerade über Messaging-Apps, Facebook Messenger, WhatsApp, SMS und so weiter und so fort, und sowohl Kundenservice machen willst, aber vielleicht auch denen Produkte anbieten willst oder denen was verkaufen willst, dann konntest du das benutzen, um das sowohl automatisiert zu machen, also wir hatten einiges an AI eingebaut, aber auch direkt mit deinem Kundenservice. Ne?
Okay.
Ja, da haben wir von diesen VCs, die du schon genannt hast, Geld eingesammelt, haben ein Team aufgebaut, haben das Produkt auf den Markt gebracht, hatten da auch einigen Erfolg, also haben mit einigen so E-Commerce-Unternehmen zusammengearbeitet, die alle sich sehr auf Markenloyalität fokussiert hatten, ne? Denen es wichtig war, dass ihre Kunden loyal waren und zurückgekommen sind und dass sie ein richtig gutes Markenimage hatten.
Mhm.
Und bei denen kam das Produkt gut an. Ich denke, im Endeffekt sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wie skalieren wir das jetzt? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass das Ganze 10-fach, 50-fach, 100-fach wächst?
Ja.
Und dann, muss ich ehrlich sagen, hatten wir so ein bisschen so eine Soul-Searching-Phase. Inwiefern ist das, was wir wirklich machen wollen und inwiefern glauben wir wirklich daran, dass das so steil hochgehen kann, wie es hochgehen muss, wenn man von VCs Geld eingesammelt hat. Ne?
Ja.
Weil wenn man diesen Pfad betreibt und das über Venture macht, dann kannst du es nicht als Lifestyle-Unternehmen irgendwie dauerhaft betreiben. Ne?
Ja. Also, und was ist aus der Firma geworden dann?
Ja, wir haben uns dann im Endeffekt entschieden, dass wir die Acquisition Route gehen. Und haben dann mit mehreren Unternehmen geredet. Im Endeffekt hat Stripe uns dann gekauft.
Ja. Wie groß war die Firma da?
Wir waren klein, also 7 Leute oder so.
Okay. Also, und wie viel Umsatz hat man da gemacht dann damals?
Ja, also nichts im großen Millionenbereich. Das war schon noch wirklich in der Anfangsphase. Ja. Oder,
das war gerade so Break-Even und dann Acqui-Hire. So
ja, genau. Ja, wo du dann überlegt hast, okay, können wir das jetzt umsetzen, dass das irgendwie Millionen an Umsatz werden? Und wäre vielleicht möglich gewesen, aber ich denke, es wäre ein langer, steiniger Weg geworden. Und da haben wir beide uns wirklich angeschaut und gesagt, ist das, was wir eigentlich womit wir die nächsten 5, 10, 15 Jahre unseres Lebens verbringen wollen. Ne?
Ja.
Und ich denke.
Und wie war da so der Weg? Also du hast schon gesagt, ihr habt einfach mit verschiedenen Firmen dann gesprochen, wo es halt irgendwie gepasst habt. Und dann,
ja.
Wie sehen so Acqui-Hire-Dinge aus? Weil wenn man ein paar Millionen einsammelt, ja. Der Acqui-Hire-Laden, der nimmt, der zahlt ja meistens dann das Geld nicht unbedingt an die Investoren zurück. Ne? Sondern es ist eher so, dass man wenn er wieder die Firma auflöst und also es sieht immer nach einem Success aus, ist es ja auch irgendwo, wenn man ja irgendwie an einen coolen Namen geht, aber wie funktioniert sowas genau?
Also ich meine, da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle und es gibt da sicherlich, hat sich glaube ich über die Jahre hinweg auch geändert. Für uns sah es so aus, dass die meisten von denen im Prinzip eher so, ja, du kriegst Jobangebote und dann ist da halt nochmal ein Bonus mit dabei oder was, also die Jobangebote, die du bekommst, sind vielleicht etwas besser als das, was du bekommen würdest, wenn du dich jetzt einfach normal so bewerben würdest.
Weil du halt bei die Firma praktisch ein existierendes Team sozusagen kauft, ne? Und das ist also der Added Value.
Team und viele von den Firmen wollen, dass sie halt auch so ein bisschen, also das, was Gründer mitbringen, an Umf und an Ownership und an halt irgendwie Gas geben, das wollen sie ins Team bringen und dafür sind sie bereit, extra zu zahlen, ne?
Mhm.
Aber ist jetzt nicht unbedingt so, dass du dafür dann, ja, dass du da Riesenmillionenbeträge irgendwie rausbekommst.
Ja. Also kann man das so, also gibt es da sowas Pi mal Daumen? Also ich habe mal gehört, meistens ist das so, dann man kriegt dann irgendwie als Gründer so eine Million-Dollar Stock-Package oder so, statt halt irgendwie 250.000 oder sowas. Ist das so in der Richtung oder ist das wirklich komplett individuell?
Ich denke, es ist sehr individuell. Also ich meine, hängt wirklich von den Faktoren ab, was für eine Firma das ist, inwiefern auch das, was du machst, mit denen zusammenhängt oder was, wie das zusammenpasst mit dem, was sie so suchen.
Ja.
Oder wie du da in das entstehende Produkt, in das bestehende Produktteam irgendwie eingebettet werden kannst. Ja, von daher.
Und wie lange warst du denn bei Stripe noch?
Ich bin gar nicht zu Stripe gegangen, also das restliche Team ist zu Stripe gegangen.
Ja.
Ich habe mir gedacht, ich will eigentlich noch ein bisschen weiter Early Stage machen.
Ja.
Könnte man natürlich im Nachhinein auch sagen. Aber so oder so, ich meine, da kann ich mich nachher noch zu äußern. Also ich habe generell, was solche Sachen angeht, eigentlich keine Regrets. Sondern ich habe mir zu dem Zeitpunkt dafür Gedanken darüber gemacht, will ich das machen oder will ich was anderes machen.
Ja.
Habe mich im Endeffekt entschieden, ich gehe zu einer anderen Firma, mit der ich vorher auch schon im Kontakt war. Da kannte ich die Gründer. Die hieß Branch International.
Ja.
Und das war ein Fintech. Und bin dann da eingestiegen, um das Entwicklerteam zu leiten als Head of Engineering und dann später
CEO. Also warst du dann so ein Early Stage Senior Hire sozusagen, so die ein bisschen weiter waren schon.
Richtig, die hatten Product Market Fit, die waren zur gleichen Zeit gegründet wie meine Firma vorher auch.
Ja.
Aber ich würde sagen, deren Business lief insgesamt wesentlich besser. Die hatten richtig Product Market Fit, waren in mehreren Ländern aktiv und die brauchten jemanden, der das Entwicklerteam skalieren konnte.
Ja.
Und ja, da habe ich dann 2018 angefangen.
Okay. Und dann hast du ja so eine Reise gemacht. Ich nenne es ja immer so ein bisschen das Silicon Valley Game.
Mhm.
Also von außen betrachtet ist es ja hier, also gerade aus deutscher Brille, dass die Leute alle 2, 3 Jahre ihren Job wechseln, erst so ein bisschen komisch. Aber das ist ja schon auch echt mit so vielen Learnings verbunden. Ne? Du warst dann irgendwie danach, glaube ich, bei Figma.
Ja.
Und hast diese Schritte gemacht. Ne? Was waren für dich so diese Entscheidungsmomente? Also weshalb geht man dann? Ich meine, du bist in so einer Firma, Product Market Fit, Branch, irgendwie glaube Indien und hier in den USA viel irgendwie passiert. Das wächst ja auch irgendwie so wie so ein Rocket Ship. Ja. Warum geht man dann?
Ja, also bei Branch war es so, das lief erst total gut und ging steil nach oben. Und dann kam die Pandemie und das war eine große Umorientierung, weil auf der einen Seite sicherlich da gingen die Umsätze erstmal nach unten.
Ja.
Danach hat sich die Firma sehr gut, sehr stark erholt. Da geht's auch richtig, richtig gut mittlerweile. Aber wir haben uns umorientiert, was das Team angeht. Und wir waren ursprünglich alle in San Francisco, also was die Entwicklung und Produktentwicklung angeht. Haben dann aber eigentlich festgestellt, wir müssen mehr in den Ländern einstellen, wo unsere Kunden sind. Und die Kunden waren eben in Indien, in Kenia, in Nigeria. Und deswegen habe ich dann da Teams aufgebaut, habe da Leute eingestellt, die Teams da leiten können. Und wir waren im Endeffekt an einem Punkt, wo ich fast der Einzige war, der noch in San Francisco war. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich, wie man so schön sagt, ich habe mich jetzt überflüssig gemacht.
Ja, ist eigentlich optimal.
Es ist Zeit, für mich zu gehen, ja. Und dann bin ich bei Figma gelandet, weil ich einfach auch mal was anderes machen wollte. Das war das ist im Prinzip eine der Sachen, die mich generell eines meiner Mottos oder meiner Leitmotive ist, dass ich eigentlich sehr neugierig bin und immer neue Bereiche kennenlernen will und mich umorientieren will und was Neues lernen will.
Ja.
Und Figma macht halt, also Produktdesign und im Großen und Ganzen Grafikdesign. Und da hatte ich jetzt gar keine Ahnung von. Ich habe natürlich früher viel Photoshop und Illustrator und so benutzt, aber kannte mich in dem Bereich gar nicht aus und fand das aber super spannend. Und dachte, das ist jetzt auch was.
Und wie hast du das analysiert? Hast du jetzt dir eine Liste gemacht und hast irgendwie die Top-Firmen rausgesucht? Wer hat gerade eine Runde geraced? Wer stellt gerade ein? Also wie geht man das an?
Ja, ich hatte dann damals, also als ich bei Branch dann an dem Punkt war, wo ich sagte, jetzt möchte ich gerne mal raus und was anderes machen, habe ich mit meinem Boss darüber geredet. Der war der CEO und der hat mich netterweise, hat er dann eine Rundmail geschickt an viele andere CEOs und gesagt, hier ist jemand auf dem Markt, der ist verfügbar. Und dann hatte ich innerhalb von einer halben Stunde irgendwie 30 E-Mails in der Inbox, die ich sondieren konnte. Ja, und dann habe ich halt natürlich auch noch andere Firmen und mein Netzwerk aktiviert und so. Und ja, habe halt viel interviewt, mich mit vielen Firmen unterhalten und dann im Endeffekt mich für Figma entschieden, weil mir ehrlich gesagt da sowohl das Produkt als auch die Firmenkultur als auch die Leute, die ich kennengelernt habe, einfach richtig gut gefallen haben und mich inspiriert haben.
Ja, ich glaube, in der Phase haben wir uns beide ungefähr kennengelernt. Und ich weiß dann noch genau, als dann plötzlich es hieß, so Adobe kauft Figma für irgendwie, weiß nicht wie viel Milliarden und das muss ja, also um den Spoiler sag ich mal zu nehmen, einer hätte ihn nachher geplatzt.
Ja, ja.
Aber wie hat sich das angefühlt? Also ich meine, man kriegt ja da Anteile und so weiter, dass man dann plötzlich denkt, boah krass, ey, jetzt habe ich echt einige Millionen Dollar plötzlich. Wie war das?
Ja, ich meine, das war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ich war gerade damals, ich glaube, 8 oder 9 Monate bei Figma, hatte da gerade mehr oder weniger gerade erst angefangen. Mhm. Und ja, das war für die Firma schon eine richtig spannende Zeit. Ich denke, insgesamt hat man es vielleicht auch ein bisschen zwiespältig gesehen. Auf der einen Seite ist es aufregend und vielleicht ein toller Exit. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch irgendwie so ein bisschen als Startup so die Identität, man ist ein Startup und eine kleine Firma und dann wird man von einer großen Firma gekauft. Was bedeutet das jetzt für die Firmenkultur und alles andere, was wir machen, unsere Produkte und so weiter und so fort. Und von daher war das sicherlich so ein bisschen bittersweet, könnte man sagen. Ne? Ja. Also wohl als es passiert ist, oder als es angekündigt wurde und auch als es dann geplatzt ist, was ja über ein Jahr später war, erst Ende 2023 oder so, ist der Deal dann geplatzt. Wobei man das ja schon eine Weile hat kommen sehen, das ist wahrscheinlich.
Ja. Aber ich meine, wie war das denn? Weil die Motivation der Leute in der Firma, ich meine, so ein Excel findet statt, jeder hat dann erstmal so ein Excel-Sheet und transferiert dann so seine Zahlen. Ja. Also ich meine, du kannst es ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber wie viele Millionen wären dann bei dir angekommen, wenn das geklappt hätte?
Du, Christian, ich werde mich nicht zu meinen Finanzen äußern.
Okay, gut, ich muss es versuchen. Aber es ist ja, ich meine, ich weiß ja, man hört das ja so. Ne? Wenn du überlegst, da wird eine Firma plötzlich irgendwie für 20 Milliarden verkauft und da sind dann irgendwie 0,8.
Bisschen was wäre auch bei mir
angekommen. Da wäre sicherlich irgendwie ein 7-stelliger Betrag vielleicht bei dir angekommen. Und dann denkt man ein Jahr lang, okay, das passiert jetzt.
Ja.
Und dann passiert es plötzlich nicht. Wie motiviert, und du warst ja da jetzt auch nicht irgendein Mitarbeiter, sondern du warst ja im Leadership-Team und so weiter. Wie motiviert man dann die Leute da zu sagen, okay, hey Leute, kein Problem, wir geben euch jetzt alle einen Bonus und dann wird alles gut? Oder wie habt ihr die Leute da aufgefangen?
Ja, klar, auf der einen Seite schon. Gab es sicherlich auch, was Compensation angeht, also Bezahlung angeht, da Programme, dass man irgendwie sagt, was können wir machen, dass ihr jetzt nicht so fühlt, als seid ihr irgendwie leer ausgegangen.
Ja.
Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist es auch so, vieles, was, also wenn ich über Motivation nachdenke, natürlich muss Bezahlung stimmen und Geld spielt eine Rolle.
Ja.
Aber ich denke, das, was die meisten Leute gerade in der Softwareentwicklung motiviert, sind eigentlich andere Sachen. Also sowohl arbeitest du an einem Produkt, womit du dich identifizieren kannst, was du interessant findest, ist die technische Arbeit anspruchsvoll und interessant und wie sind deine Mitarbeiter und wie ist das Betriebsklima.
Ne? Ja.
Und ich denke, in der Hinsicht war bei Figma eigentlich alles vieles richtig. Ne?
Ja.
Also und deswegen glaube ich, ist die Firma, was das angeht, eigentlich auch, es hat sich das nicht so niedergeschlagen im Sinne davon, dass jetzt irgendwie die Moral komplett am Boden lag.
Also und Adobe musste, meine ich, auch dann irgendwie so eine Strafe zahlen. Ne? Musste irgendwie 1 Milliarde oder so. Das war eigentlich dann auch eine gute Finanzierungsrunde.
Ja, klar. Das hat dann natürlich auch geholfen, was so die internen Finanzen angeht. Also ich meine, Figma läuft sowieso gut, aber dann zusätzlich noch ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen, hat nicht geschadet. Und ein bisschen davon ist vielleicht auch bei den Mitarbeitern angekommen.
Okay, okay. Ja, ich meine, krasse Geschichte, ne? Weil man hört immer diese ganzen Exits und dann gibt es aber halt auch solche Momente, wenn es dann so groß ist, dass es dann doch nicht funktioniert. funktioniert, aber irgendwie hat es ja nicht geschadet. Aber lass uns mal über das sprechen, was du jetzt heute machst.
Wollte gerade sagen, also, jetzt geht Figma vielleicht demnächst an die Börse, dann gibt's da doch.
Okay, also hast du deine Anteile noch ein bisschen behalten?
Ja.
Ach so, ja, stimmt, die sind ja einfach noch private gewesen die ganze Zeit.
Ja.
Das ist ja auch ein schönes Modell eigentlich, was ja in Deutschland leider bis heute nicht so verbreitet ist, ne? Dass halt die Leute eben diese Anteile bekommen und dann, wenn man rausgeht, musst du die aber auch kaufen dann, ne? Da musst du so ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Es kommt darauf an, wann du bei einer Firma einsteigst. Also klar, wenn du früh dabei bist, kriegst du Optionen, die musst du kaufen, dass du das in Aktien umwandeln kannst. Wenn du später reinkommst, sind das oft sogenannte RSUs, also Restricted Stock Units, und die kriegst du im Prinzip so ohne Kaufpreis. Ne?
Ja.
Und die haben dann andere Nachteile. Aber
okay. Ja, ich wünsche auf jeden Fall, ich drücke die Daumen, dass da noch was Positives am Ende hängen bleibt. aber lass mal über das Rocket Ship sprechen, wo du jetzt arbeitest. Harvey. Für die, die das nicht kennen, also praktisch so eine Anwalts-AI-Company, aber das musst du gleich nochmal genauer erklären. Mhm. Du bist da jetzt VP of Engineering, hast wieder so ein Silicon Valley Game gemacht, ne? Also bist da praktisch an die nächste Opportunity gekommen. Ja. Und das ist ja wirklich eine krasse Firma. Ich habe, also als wir angefangen haben, über diesen Podcast, über die Aufnahme zu sprechen, hatte die Firma, glaube ich, irgendwie gerade 300 Millionen geraced. Und jetzt, ich weiß, dass du dazu nichts sagst, aber ich muss es dir trotzdem einmal teasern, gab's Rumors, dass ihr nochmal 250 Millionen auf einer 5 Milliarden Bewertung raisen wollt gerade, also vor 4 Wochen war aber gerade 3 Milliarden die Bewertung. Aber erstmal, also das sind ja unfassbare Zahlen. Da gibt es ja hier echt so ein paar Startups, die einfach so mega abgehen, dass solche Bewertungen überhaupt möglich sind, auch nach relativ kurzer Zeit. Erzähl doch erstmal ganz genau oder erstmal vorab, was eigentlich Harvey genau macht.
Ja, also Harvey ist AI für Juristen oder im Großen und Ganzen Legal Professionals, würde man auf Englisch sagen, ne? Und ich denke, das ist im Prinzip eine Suite an Produkten von einem Copiloten, so ähnlich wie ChatGPT oder Claude, als auch ganz viele verschiedene Workflows, die halt auf Anwälte und andere Juristen zugeschnitten sind. Und wir verkaufen das hauptsächlich an große Anwaltskanzleien, sowohl in den USA als auch international, haben auch in Deutschland Kunden, und auch an die Rechtsabteilungen in großen Unternehmen, also in Deutschland zum Beispiel. Deutsche Telekom ist ein Kunde, Bayer ist ein Kunde. Und international natürlich viele andere auch.
Okay. Und auch da wieder, gab es da wieder so eine E-Mail vom CEO, der gesagt hat, hier, der Ben, der ist auf der Suche oder wie bist du da hingekommen?
Das hat sich eher über so Executive oder Recruiters ergeben. Also ich wurde angeschrieben, dass die jemanden suchen und habe dann mich mit den Gründern getroffen, irgendwann letztes Jahr.
Ja.
Und ja, so hat sich das ergeben.
Also, wie viele Leute waren ihr da, als du dazu gekommen bist?
Insgesamt wahrscheinlich so um die knapp unter 200, 180 oder so.
Okay.
Und Engineering so um die 40.
Ja.
Und jetzt sind wir um die 300 und Engineering ist so um die 70.
Okay.
Also hat sich schon.
Okay. Also es geht ordentlich ab. Ja. Wenn ich mir das Produkt angucke, so wie du das erklärst, ich meine, also ich als kleiner Startup-Founder, ich nutze halt ChatGPT, wenn ich ein NDA zum Beispiel bekomme, dann von irgendeinem Partner, irgendeinem Kunden von uns, dann packe ich in ChatGPT und sag so, hey, sind hier irgendwelche Red Flags? Und dann sagt der, ja, der NDA ist nur one-sided, du möchtest auf jeden Fall beidseitig haben, so solche, die nochmal umformulieren. Mhm. Okay, hier ist das Dokument zurück als Beispiel. Ich schicke das dann an die Legal-Abteilung von denen zurück und sag so, ich hätte das gerne so, weil das ist auch in Ordnung. Ja. Warum brauche ich euch und kann nicht halt mit ChatGPT arbeiten?
Ja, ich würde sagen, zwei Sachen. Also, beziehungsweise für dich ist das vielleicht komplett ausreichend. Ich denke, wenn es so um Anwälte geht, die in großen Rechtsanwaltskanzleien arbeiten oder in dem professionellen Bereich, gibt es dann halt nochmal 3 oder 4 mehr Leute, die da auf jede Sache draufschauen. Und zwei Sachen, denke ich, die uns da klar differenzieren. Auf der einen Seite die Qualität, die halt auf Anwälte zugeschnitten ist. Also da arbeiten wir natürlich dran, dass die KI-Qualität da richtig gut ist. Und das zweite ist das Produkt und die Arbeitsabläufe. Das habe ich eben gerade ja schon so ein bisschen angedeutet. Also einfach verschiedene Workflows oder verschiedene Produkte zu entwickeln, die genau darauf passen, was Anwälte halt täglich erledigen müssen. Ne? Also sei das jetzt irgendwie Redlines, das ist Verträge hin und her schicken, Veränderungen da zu analysieren.
Alleine das, ne? Ich meine, ich weiß noch, als wir unsere Runde geraced haben vor 2 Jahren, da wurden von unseren Anwälten immer noch Word-Dokumente hin und her geschickt. Ne? Also das sind alle Anwälte, die ich kenne, arbeiten noch immer noch mit Microsoft Word, haben wirklich die Files, die hin und her schicken. Allein das ist ja schon ein riesen
Vorteil. Ja, das passiert natürlich auch und in Word sind wir auch integriert. Ja. Also dadurch, dass das natürlich für Anwälte sozusagen das tägliche Brot ist oder die damit im Prinzip jeden Tag arbeiten. Ja, und also eben in deren Arbeitsabläufe zu integrieren, ich denke, ist sehr wichtig.
Okay. Und ich meine, die große Angst von ganz vielen Leuten ist ja, dass jetzt AI alle Jobs obsolet macht. Ne? Also jeden Tag siehst du wieder irgendeinen neuen Post. Ich glaube, heute Morgen hatte ich von, von Fiverr, der Gründer, der hatte so einen Post gemacht bei Twitter, der dann irgendwie auch 7 Millionen Likes oder Reach irgendwie direkt bekommen hat, der halt auch wieder dieses Doomsday-Szenario aufgebaut hat. Ne? So AI is coming for you and if you don't change your behavior now. Gerade Anwälte oder auch Ärzte sind ja solche Industrien, wo man immer wieder so liest, ja, diese ganze Fleißarbeit, wofür ja Anwälte auch sehr, sehr teuer bezahlt werden, die fällt eigentlich weg. Also wie sehen euch Anwälte? Sehen die das eher als Opportunity? Oder sind die, eigentlich seid ihr ja der größte Wettbewerber. Ne? Eigentlich, wenn ihr jetzt da reingeht und sagt so, hier, guck mal, hier könntest du das Tool benutzen und die ganzen Junior-Anwälte, die müssten eigentlich irgendwie eher Angst vor euch haben.
Also ich denke, es ist auf jeden Fall eher so, dass sie das als Opportunity sehen oder also als was, was ihnen ihre Arbeit erleichtern kann. Mhm. Also sowohl, wenn ich jetzt so wenn ich mich privat mit Anwälten unterhalte, sagen sie auch, ich mache die ganze Zeit alle diese blöde Fleißarbeit, die ich eigentlich gar nicht machen will. Was ich eigentlich machen will, ist das, wofür ich das Jurastudium gemacht habe oder hier an die Law School gegangen bin, um eben meine Domainkenntnisse irgendwie einzusetzen, ne? Und nicht die ganze Zeit nur Proofreading zu machen. Ja. Und solche Sachen. Und die freuen sich total darauf, dass AI ihnen diese Arbeit erleichtern kann. Und das Gleiche sehen wir bei Harvey auch. Es gibt da sicherlich mittlerweile einige Kanzleien, wo dann die Junior Associates, also die sozusagen unten anfangen, sagen, wenn ihr nicht Harvey benutzt oder wenn ihr keine AI benutzt, dann will ich lieber nicht hier arbeiten. Also es ist für die Firmen schon was, wo sie sich differenzieren können.
Ja, also gibt es absolut einen Product Market Fit mehr oder weniger.
Ja, kann man
also
so sagen.
Das wächst weiter. Ist das dann schon auch internationales Thema? Weil du hast ja in jedem Land ein eigenes Recht und musst es irgendwie wieder anpassen und so. Also rollt ihr das dann pro Markt aus oder wie funktioniert sowas?
Ja, wir sind international überall verfügbar, aber sicherlich ist es so, dass du in vielen Märkten halt auch lokale Datensätze oder lokale Publikationen irgendwie in das System einbetten willst. Und das ist was, wo wir sehr aktiv dran sind. Also machen wir in Deutschland, in Singapur, in den USA natürlich, in vielen verschiedenen Ländern, überall in Europa auch, wo wir entweder die entsprechenden Publikationen sozusagen, die sind öffentlich und die kann man in unser System so einbetten, oder wir machen das über Partner.
Ja, ja. Nochmal ganz kurz zu diesem Thema, was du gerade meintest, dass die Juniors eigentlich nur irgendwo arbeiten wollen, wenn sie diese Tools auch nutzen können. Ne? Ich meine, das ist so wie, es gibt ja Firmen, die bis heute nicht ChatGPT benutzen dürfen, wo man sich echt an den Kopf fasst und dann, wie kann man überhaupt noch arbeiten ohne diese AI-Tools? wie ist deine Sicht so jetzt gar nicht von Harvey ausgesprochen, sondern von dir persönlich, die wenn jetzt diese Junior-Jobs, dieses Wälzen, Proofreading, wenn das alles wegfällt, eine gewisse Erfahrung sammelt man ja dadurch, auch gerade als Anwalt. Ne? Ja. Wenn diese Junior-Positionen wegfallen, genau wie im Computer Science, wenn diese ganzen Junior-Aufgaben als Entwickler, ich meine, OpenAI hat jetzt gerade Convex da gelauncht, den Hilfsprogrammierer, das sind ja im Prinzip wie so ein Intern, der für dich einfach die Aufgaben übernimmt. Wie kommt man überhaupt noch in die Senior-Rolle, wenn diese ganzen Junior-Rollen alle wegfallen?
Ja, das ist sicherlich eine interessante Frage. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich da die Antwort parat habe. Ich denke, es gibt halt immer noch einfach unheimlich so viel Demand, also sowohl im Software, in der Softwareentwicklung als auch im Rechtsbereich oder bei Anwälten, dass auf jeden Fall ich sehe jetzt nicht irgendwas kommen, wo in den nächsten 2 Jahren da keine Junior-Anwälte mehr eingestellt werden oder dass für die nichts mehr zu tun wäre.
Aber würdest du deinen Kindern jetzt empfehlen, Jura zu studieren?
Ich würde meinen Kindern empfehlen, das zu studieren, was sie interessiert wofür sie sich irgendwie begeistern können. Und wenn sie daran Spaß haben, dann, also ja, im Prinzip schon, weil ich denke, der Job wird insgesamt anspruchsvoller und interessanter, weil man sich halt mit weniger Fleißarbeit und mit weniger Blödsinn befasst und hauptsächlich die Sachen macht, die wirklich richtiges Verständnis erfordern. Ne?
Ja, okay. Ja, also ich bin da ja auch sehr positiv. Ich sehe das auch genau wie du. Ne? Man hört ja immer wieder diese Doomsday-Szenarios und denkt immer so, okay, sollte ich jetzt vielleicht doch irgendwie Plumber oder Carpentry oder also
Tischler
oder
so. Da bin ich dann doch irgendwie, glaube ich, sehr deutsch. Da sagt man ja auch, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ja.
Und ich denke, da wird viel erzählt, aber auf der anderen Seite sehe ich das hauptsächlich als Opportunity. Gerade im Software-Engineering-Bereich ist es ja so, kannst du die letzten 40 Jahre der Softwareentwicklung anschauen, die Tools wurden immer besser, es wurde immer einfacher, mehr Code zu schreiben. Und es gibt heutzutage 10 mal, 50 mal so viele Softwareentwickler wie vor 40 Jahren. Ne? Einfach weil der Bedarf so groß ist. Ne? Und wenn es einfacher wird, wird der Bedarf noch größer. Das ist die City of Demand.
Ich muss noch einmal ganz kurz zurückkommen. Ich weiß, dass du mir nicht zu den Zahlen sagst, aber diese Bewertungsrunden sind ja schon absurd. Ne? Ich meine, man sieht das ja immer wieder hier, wenn bei OpenAI irgendwelche Mitarbeiter gehen, dann können die mal direkt irgendwie 2 Milliarden Seed-Runde raisen auf einer 10 Milliarden Bewertung. Und ihr seid jetzt auch ja auf so einem Level. Wenn da plötzlich so ein Geldsegen reinkommt, wie geht man das überhaupt an? Also sagt man dann, okay, wir stellen jetzt einfach mal 200 neue Leute ein oder ist einfach das Compute so teuer, dass man das Geld auch braucht? Also wenn jemand eine Seed-Runde raised und du als Founder hast das ja auch damals gemacht, eben irgendwie ein paar Millionen kann man irgendwie planen, so, ne? Da hat man noch so einen Bezug zu vielleicht. Ja. Aber wenn du jetzt 100 Millionen hast, wie oder bist du da gar nicht involviert, aber kannst du da irgendwas
schon fragen? Klar, also ich meine natürlich auf der einen Seite ist es Team-Expansion, auf der anderen Seite sicherlich auch ein paar andere von den Sachen, die wir gerade eben besprochen haben und ja, klar, Compute ist auch nicht umsonst, ne? Das muss man auch für zahlen, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es eher so, dass wir, dass halt unheimlich viel Demand da ist momentan, was unser Produkt angeht und es unheimlich viel Market Pull gibt.
Ja. Und dann, also musst du einfach auch Leute einstellen, Account Management und Customer Success und Sales Leute und all sowas an Organisation. Macht ihr das dann alles hier in San Francisco oder seid ihr jetzt schon auf der Suche nach anderen
Locations? Wir haben 3 Standorte momentan. Wir sind sowohl in San Francisco als auch in New York und in London.
Okay.
New York und London ist hauptsächlich Verkauf, also Go-to-Market und verschiedene Bereiche da und die meiste Softwareentwicklung findet in San Francisco statt. Aber wir expandieren nach New York. Ich bin da gerade auf der Suche, jemanden einzustellen, der da das Büro für uns leiten kann auf der Softwareentwicklungsseite.
Okay, interessant. Ja, Wahnsinn. Auch da wieder echt Glückwunsch, den richtigen Pick zu finden, ne? Weil ich glaube, das ist so schwierig, weil es so viel Opportunity gibt, man hört so viel, aber da in eine Firma zu gehen, die dann so ein Rocket Ship irgendwie wird, ist ja echt richtig cool. Was ich am meisten begeistern Menschen hier in dem Podcast ist, dass die auch nicht nur bei der Arbeit irgendwie total krasse Sachen machen, sondern dass sie auch noch irgendwelche anderen extraordinary Skills haben. Und eins von deinen ist Marathon zu laufen. Ich glaube, deine Bestzeit liegt irgendwo bei 2 Stunden 30 oder sowas verrückt ist. Oder wo liegt's? Was war nochmal dein Rekord?
2:42.
Okay, ja gut, auch das.
30 wäre schön.
Ja, auch das ist ja unfassbar. Also wir laufen ja zusammen und du läufst mir davon. Insofern,
da ist... Den Berg hoch bist du schneller.
Ja, nee. Also was glaubst du, hat gerade so dieses Marathon-Training dir vielleicht für dein Berufstraining oder für deine Arbeit, was bringt dir das da so konsequent? Weil da kommt man nicht einfach hin. Ne? Das bedarf ja einiges an Training.
Ja, ich würde sagen 2 Sachen. Auf der einen Seite natürlich laufen finde ich es unheimlich entspannt. Also überhaupt zum Ausgleich auf der Arbeit, zwischendurch eine Runde laufen gehen und dann so ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen oder über bestimmte Sachen sozusagen zu verarbeiten, finde ich super hilfreich. Mhm. Und es hilft mir in der Hinsicht, also auch was Stressbewältigung angeht und so.
Ja.
Aber im übertragenen Sinne würde ich sagen, ist es einfach, was beim Laufen zählt, ist regelmäßig dabei zu sein und weiter sein Programm durchzuspülen und auch wenn es an einem Tag mal nicht so gut läuft, zu sagen, okay, morgen gehe ich wieder. Also zu der Zeit, wo ich am aktivsten war, bin ich 6 Tage die Woche laufen gegangen und wenn man sich auf so einen Marathon vorbereitet, sind das auch dann mal 70, 80 Meilen die Woche, die man da irgendwie absolviert, also über 100 Kilometer.
Ja.
Und da brauchst du einiges an Disziplin und an Ausdauer im übertragenen Sinne. Und du merkst dann über Jahre hinweg, wie sich das auszahlt. Also bin nicht den ersten Marathon direkt 2:42 gelaufen, sondern es hat sich über 5, 6 Jahre immer weiter verbessert.
Ja.
Und ich denke, das ist im Berufsleben sehr ähnlich. Also viele kleine Schritte, die sich dann kumulieren über die Jahre.
Okay. Und gerade beim Marathonlaufen auf so einem Niveau, glaubst du, dass du da irgendein besonderes Skill hast oder kann da eigentlich jeder auf so ein Level kommen? Also das ist ja jetzt immer so 3,5 Stunden, das schafft irgendwie jeder so ungefähr, ne? Oder bei 3 Stunden, weiß ich nicht, ich folge ja Casey Neistat immer sehr eng, der hat irgendwie jetzt,
schnell, ne?
20 Jahre lang versucht, einen Marathon unter 3 Stunden zu laufen, hat es jetzt das erste Mal gerade geschafft beim New York Marathon.
Okay.
Und der ist halt ein unfassbar sportlicher Typ, ne? Also glaubst du schon, dass du auch da so einen genetischen Vorteil hast, dass du überhaupt da in so ein Level kommst oder ist es wirklich einfach Hardcore-Training?
Ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist immer die Frage, inwiefern es auch Ausdauer und Durchsetzungsvermögen und sowas sind ja auch genetisch oder inwiefern ist das Talent. Also ja, wahrscheinlich schon, aber ich denke im Endeffekt ist es eher so, dass du, wenn du an der Sache Spaß hast, dann machst du die öfter und dann wirst du auch besser.
Ja.
Also Für mich wären 2,20 sicherlich nicht drin gewesen. Da hatte ich vielleicht nicht die genetischen Bedingungen für oder auch nicht irgendwie genug Durchsetzungskraft oder Willen, das irgendwie hinzubekommen.
Ja.
Aber ja, denke schon, dass es für viele Leute können deutlich mehr aus sich rausholen, als sie sich vielleicht ursprünglich zutrauen.
Okay. Und also ich bin ja noch nie einen Marathon gelaufen, aber ich denke mir immer so, man muss das eigentlich mal machen und da muss man eigentlich so eine Art Trainingsplan haben und auch so ein Ziel haben. Mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall weit weg. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Eine Sache will ich noch mit diesem ganzen Arbeiten im Silicon Valley, ne? Ich merke das hier bei uns im House of AI, die Leute arbeiten irgendwie 6 Tage die Woche. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen älteres Semester sozusagen und haben Kinder und Familie. Wie machst du das mit der Work-Life-Balance? Also gerade in so einem Rocket Ship kannst du ja jetzt nicht 9-to-5 machen.
Ja, klar, es ist auf jeden Fall ein anstrengender Beruf und auch jetzt nichts, wo ich sagen kann, ja, ich gehe jetzt um 5 Uhr nach Hause und dann ist für mich der Tag durch, sondern ich bin schon noch viel mit der Arbeit beschäftigt, auch am Abend und am Wochenende. Aber ich denke, ich versuche mir halt so die Stunden oder die Tage rauszupicken, wo ich sage, jetzt mache ich nichts, jetzt mache ich Familie oder ich mache mein eigenes Programm und tue die Arbeit zur Seite und schaue nicht aufs Telefon, was da jetzt gerade bei Slack oder in meiner E-Mail irgendwie rankommt. Und das ist auch super wichtig, weil wenn du die ganze Zeit nur auf Arbeit fokussiert bist, dann ist dann der Burnout auch schon vorprogrammiert, meiner Meinung nach. Und ja, vielleicht können einige das. Ich persönlich brauche auch ein bisschen irgendwie Ausgleich und mach gerne mal was anderes.
Ja.
Zum Beispiel laufen gehen.
Naja, ich meine, ich glaube, das ist auch gerade so, wenn man so in einer Leadership-Position ist, ja auch wichtig, ne, dass man das so ein bisschen vorlebt. In den Early-Stage-Companies, in die halt irgendwie 23 sind, dann können die halt auch ordentlich buckeln natürlich.
Ja.
Das ist ein bisschen was anderes.
Das ist sicherlich auch irgendwie ein Trend, den ich im Moment sehe, dass viele von diesen Firmen sagen, wir müssen 6 Tage im Büro sein und dann, also 996 ist die berühmte Variante, die, glaube ich, aus China kommt oder wo der Begriff herkommt. Und wenn das für Leute funktioniert, sollen sie es machen. Ich bin da ehrlich gesagt jemand, das ist so, soll jeder nach seiner Fasson machen, aber für mich persönlich würde das nicht gehen.
Ja, same hier. Wir haben hier bei uns im House of AI teilweise einen Tenant gehabt, die sind jetzt leider ja ausgezogen. Die haben tatsächlich 7 Tage die Woche hier gearbeitet, ne? Mit dem Team auch. Und ich habe dann auch mal mit dem Gründer gesprochen und gesagt, wie kannst du denn dein Team dazu motivieren? Er sagt dann halt, ja, wir sind halt nicht am meisten gefundet und es gibt 10 Startups, die an diesem Produkt oder an dieser Idee arbeiten. Das heißt, wir müssen halt am meisten arbeiten. Das ist halt eine Einstellung, die teile ich nicht, aber so ist es halt. Ne? Ja. Du bist ja jetzt seit vielen Jahren hier im Valley und fühlt sich ja hier auch ganz wohl scheinbar. Aber ich frage halt trotzdem immer ganz gerne so, wenn man Deutscher ist und irgendwie noch so den Kontakt hat, ob man sich auch vorstellen kann, irgendwie wieder zurückzugehen. Ne? Könnte man auch in Berlin ein HW bauen sozusagen?
Ja, im Prinzip vielleicht schon oder theoretisch schon. Für mich persönlich muss ich sagen, ich bin hier sehr glücklich und habe jetzt keine konkreten Pläne, nach Deutschland zurückzugehen. Kenne allerdings einige Leute, die da auch erfolgreich Firmen gegründet haben. Also bin Seed-Investor in einigen Firmen, die in Deutschland gestartet wurden oder die sowohl dann in Deutschland als auch in den USA jetzt Büros haben und expandieren. Und von daher möglich ist es schon. Ich denke, es ist halt, und ich bin da jetzt sicherlich nicht Experte, kenne mich in der deutschen Tech-Szene gar nicht so gut aus. Aber ich habe das Gefühl, auf der einen Seite hast du wahrscheinlich einen kleineren Talentpool und ein bisschen weniger Risikobereitschaft, was die Investoren angeht und was generell auch deine Kunden und alle so um dich herum angehen. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch ein bisschen weniger Wettbewerber und ein bisschen in so einem kleineren Pool unterwegs und kannst dann da erstmal groß werden und dann vielleicht von da aus expandieren.
Okay, also du bleibst hier.
Ich bleibe erstmal hier, Keine Abwanderungspläne. Ich bin mittlerweile auch Staatsbürger hier
und
fühle mich hier sehr wohl.
Ja, sehr gut. Meine letzte Frage, das frage ich jeden ja immer, ist so ein bisschen so, was macht dich noch so aus? Wir haben schon vom Laufen gehört, gibt es noch irgendwas auf deinem LinkedIn-Profil, was da nicht steht, was dich so total ausmacht?
Ja, 2 Sachen würde ich sagen. Auf der einen Seite bin ich leidenschaftlicher Schachspieler, spiele gerne Online-Schach, sowohl auf Leadchess als auch auf chess.com. Und die andere Sache ist, ich koche unheimlich gern. Das habe ich schon eigentlich immer gerne gemacht, aber gerade während der Pandemie wurde das zu einem richtigen Hobby, wo ich irgendwie unter der Woche, am Wochenende gern viel für die Familie koche und neue Sachen ausprobiere.
Okay. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich auch noch fragen wollte. sonst wollen wir die Abschlussfrage ist jetzt umgedreht, aber mit so viel Erfahrung, mit so vielen verschiedenen Startups, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, was würdest du deinen Kindern raten, was sie jetzt studieren? Aber so ein bisschen so die Richtung, ne? Wenn jetzt der 18-jährige Ben dir jetzt eine E-Mail schreiben würde und würde sagen, hey, was soll ich machen? Soll ich an die Uni gehen? Was soll ich studieren? werden. Was würdest du so jemandem raten?
Ja, also ich bin teilweise Mentor für einige Leute, auch an der Uni in Bremen, wo ich früher studiert habe, wo ich mich jetzt mit aktuell Studierenden dann darüber unterhalte. Und ich muss sagen, das ist immer wirklich ganz individuell. Also ich glaube, es ist schwer, da irgendwie pauschal Ratschläge zu geben im Sinne von, ihr sollt alle Informatik studieren oder alle Jura oder so, sondern es muss wirklich jeder für sich rausfinden, was interessiert dich, worin bist du gut, was passt so auf deine Persönlichkeit auch. Und dann, glaube ich, hat man heutzutage mega viele Möglichkeiten. Also die Welt ist ja eigentlich viel offener geworden, was auch Karrieren angeht, wo du jetzt nicht 40 Jahre in der gleichen Firma bist und wo du alle paar Jahre was Neues machst und nicht nur neue Firma, sondern vielleicht auch irgendwie eine neue Rolle oder neue Tätigkeiten.
Ja. Und würdest du den Leuten aber jetzt, wenn du gerade mit denen in Bremen sprichst, sagst du denen dann so, du musst auf jeden Fall in die USA kommen, weil hier San Francisco, this is the place to be? Oder also ich frage mich immer so ein bisschen so, was auch gerade schon angesprochen ist, kann man eine Firma auch in Berlin oder Hamburg machen oder sollte man schon eigentlich hier sein, weil hier einfach das meiste Kapital, das meiste Talent, die meisten motivierten Leute, was sagst du den Leuten da?
Also Firmen gründen, ja, wenn du eine Firma gründen willst, dann würde ich schon empfehlen, mal zu schauen, ob du hier hinkommen kannst. Das ist natürlich nicht so ganz einfach für jeden, aber wenn es da die Möglichkeit gäbe, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich denke, für viele andere, die sich eher so beruflich orientieren wollen, was wollen sie machen, ist das auch eine tolle Erfahrung, hier mal ein paar Jahre zu verbringen. Aber natürlich im Endeffekt muss jeder auch für sich selbst entscheiden, ist die USA das Land, wo ich leben möchte? Was gefällt mir hier? Also Lebensqualität und vielleicht, wenn ich Familie in Deutschland habe, wie weit von denen kann ich weg sein und so weiter und so fort. Also muss jeder für sich individuell entscheiden. Aber für mich persönlich, mir gefällt es hier sehr gut.
Ja, cool. Mensch, Ben, was eine Reise schon. So viele verschiedene coole Stationen und wo das so alles hingehen kann. Ich werde dir weiterhin sehr, sehr eng folgen, vor allen Dingen mal freitags, wenn wir zusammen laufen.
Hoffe, ich schaff's demnächst wieder mal.
Ja, morgen, jetzt Freitag wieder, morgens um 8. Ja. Gut, alles klar. Vielen, vielen Dank.
Ja, dankeschön. Hat mich gefreut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Ben Liebald von Harvey AI und diese Folge wurde wie immer präsentiert von Learn.xyz, meiner Firma hier in San Francisco. Unsere AI macht aus langweiligem Corporate Learning Content etwas so Engagiges, dass deine Teams vergessen, dass sie gerade lernen. Klingt verrückt? Probier's doch mal aus. Auf www.learn.xyz. Für Teams von bis zu 10 Personen ist das immer komplett kostenlos. Und wenn du möchtest, kannst du mir auch bei LinkedIn schreiben, dann gibt es eine persönliche Demo. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie gerne auch an eure Anwaltsfreunde weiter, lasst eine Bewertung da oder kommt mit auf einen Lauf durch den Golden Gate Park hier in San Francisco mit Ben und mir. Und neue Folgen gibt's wie immer in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.